Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Wir gucken auf die Themen des Tages. Ihr bekommt natürlich auch heute Infos und Hintergründe von uns im frischen Podcast vom Update am 8. August. Heute gab es ganz viel und große Aufmerksamkeit für den Sonderbericht des Klimarates. Der ist heute vorgestellt worden und, naja, natürlich keine große Überraschung, ne? Wir gehen schlecht um mit unserer Erde. Dürren, Hitzewellen, Wassermangel, Nahrungsmangel. Die Prognosen sehen nicht gut aus, wenn das so weitergeht.
Bei 2 Grad Erwärmung sieht der Weltklimarat eine große Gefahr drin für die Welternährung. Dürren werden verstärkt auftreten, Hitzewellen treten verstärkt auf, extreme Wetterereignisse wie Starkregen, die dann auch Boden wegschwemmen.
Das ist Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion. Der fasst euch die wichtigsten Punkte aus diesem Klimabericht zusammen und ihr werdet auch noch erfahren, wie die Politik jetzt eigentlich darauf reagieren will. Zusätzlich haben wir noch eine Geschichte für euch, die wirklich erstmal absurd klingt. Also, eine Toilette zerfetzt, weil in der Kläranlage nebenan der Blitz eingeschlagen hat. Kann das wirklich passieren? Es gibt eine einfache Antwort, die lautet ja.
Methangas breitet sich ja aus in den Leitungen, in den Rohren. Das heißt, bis dahin kann sich tatsächlich dieses brennbare Gas ausdehnen. Und wenn es dann zu einer Entzündung kommt, findet die tatsächlich bis in der Toilette statt.
Und es hat Boom gemacht, ne? Thomas Raphael ist Experte für Blitzschutz und Blitzforschung. Wie wahrscheinlich das überhaupt ist, dass sowas wirklich passiert, das erfahrt ihr dann in dieser halben Stunde. Ihr hört zu? Das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Reisewarnungen für andere Länder gibt es ja eigentlich eher bei Bürgerkriegen, Naturkatastrophen oder Seuchen. Amnesty International hat jetzt aber eine Reisewarnung für die USA veröffentlicht, denn es gebe eine erhöhte Schusswaffengewalt in dem Land. Das ist die Begründung. Amnesty International findet, die USA selbst warne ja eben auch vor anderen Ländern und wenn in denen vergleichbare Gewalt herrsche. Also drehen sie das Ganze jetzt mal um. USA-Reisende, so der Ratschlag, sollten immer einen Notfallplan parat haben. Pascal Fischer aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat gemerkt, so ein Notfallplan macht auch viele unangenehme Entscheidungen nötig. Warum, Pascal? Welche sind das denn?
Naja, nehmen wir mal einfach den ganz, ganz grundsätzlichen Rat.
Run, hide, fight.
Ja, also wegrennen, verstecken, kämpfen. Das rät der YouTube-Kanal Ready Houston zum Beispiel, wie auch das Department of Homeland Security oder die Katastrophenschutzbehörde FEMA. Punkt 1 also, möglichst wegrennen. Naja, heißt, andere Leute einmal vielleicht kurz warnen, mehr aber auch nicht, sagt Heinz Kraft, der macht Anti-Amok-Trainings hier in Deutschland mit Firmen und Schulen.
Ich würde es bei einer mündlichen Warnung lassen. Was ich nicht tun würde, mit dem jetzt lange diskutieren. Jeder Zeitverlust führt dazu, dass die eigene Sicherheit abnimmt.
Puh, ist natürlich hart, ne? Wenn Freunde oder Verwandte jetzt einfach zu viel zögern und nicht wollen.
Stichwort verstecken, man könnte sich ja auch zusammen verstecken, ne? Wäre eine Möglichkeit.
Ja, wenn man sich gut verbarrikadieren kann, dann ist es sicher klug, ist aber total dumm im offenen Gelände oder mit mehreren Versteckmöglichkeiten. Also wenn da jetzt so Autos rumstehen, Steine, Bäume, was weiß ich. Heinz Kraft sagt nämlich, der Attentäter sucht ja gerade nach Knubbeln, nach Haufen von Menschen.
Der will ja möglichst viele Opfer haben und möglichst schnell. Und das bedeutet, dass die Treffsicherheit ein wenig herabgesetzt ist. Habe ich aber einen Knubbel, dann treffe ich auf jeden Fall immer jemanden. Das heißt also, Abstände voneinander zu halten, ist sicherlich vom Vorteil.
Ja, so sehr man jetzt auch sich aneinander klammern möchte vielleicht.
Aber wenn man sich jetzt irgendwo verbarrikadieren kann, dann ja, könnte ich mir vorstellen, ist doch auch der Wunsch da, dass man da möglichst viele mit reinholt, damit die eben auch in Sicherheit sind.
Ja klar, aber jetzt auch nicht ewig lange Zeit nacheinander da reintrudeln. Sagen wir mal, mehrere Leute verschanzen sich in einem Raum. Ja, die haben die Tür mit Tischen verbarrikadiert oder vielleicht auch abschließen können. Und jetzt klopft noch einer. Da sagt dann Heinz Kraft.
Es gibt den Grundsatz, ein erreichter Sicherheitsstandard bleibt auf jeden Fall erhalten und wird nicht mehr vermindert. Das heißt, wenn ich die Tür verschlossen habe, ist der Sicherheitsstandard größer, als wenn ich sie nicht verschlossen habe.
Also ich habe da echt geschluckt. Ne? Aber klar, damit ist diese Gruppe sicherer.
Und ja, es bedeutet im Endeffekt, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, ne, wenn du einmal in Sicherheit bist und einer würde jetzt von draußen an die Tür klopfen und sagen, lass mich rein, dann ist sein Ratschlag nicht aufmachen, weil dadurch verminderst du deine eigene Sicherheit.
Ja, und vor allen Dingen die von vielen Leuten. Mhm. Ne? Also du würdest viele wegen eines Typen in Gefahr bringen. Der eher soll sich halt auf eigene Faust verstecken. Und der soll das auch einsehen, ja, dass das dann für alle das Beste ist.
Mhm. Ja, ist natürlich die Frage, ob das in dem Moment dann wirklich passiert und ob man sich so denkt, so naja, ist okay, ich kann die da drin verstehen. Was ist denn, wenn ich dem Täter gegenüberstehe? Da gibt es so widersprüchliche Ratschläge, ne? Kämpfen, irritieren oder so.
Ja, kämpfen hört sich heroisch an, ist aber wirklich die letzte Option. Die sollst du dir nicht einfach selbst aussuchen. Aber du musst bereit sein, sofort hart zuzuschlagen, wenn der dann auf dich zukommt. Ja? Also mit einem Feuerlöscher, mit einem Stuhl, den vielleicht dann auch ja, zu töten. Dazu musst du bereit sein. Mit dem Irritieren, da ist jetzt nicht gemeint, irgendwie blöd rumhampeln oder tanzen oder rappen, was weiß ich. Nein, da ist was anderes gemeint, erklärt Heinz Kraft.
Einfach mal Sachen zu werfen. Einfach in Richtung Täter. Es geht gar nicht darum, den in dem Moment schon K.O. zu kriegen, sondern einfach zu irritieren, abzulenken, dass der in eine Sicherheitsposition geht.
Okay, um ihn komplett lahmzulegen, bräuchte man in letzter Konsequenz im schlimmsten Fall eine Waffe. Rät der Experte allen Ernstens jetzt dazu, also in den USA, wenn ich da jetzt hinreise, sollte ich am besten eine Waffe tragen und dann auch einsetzen?
Ja, nee, nicht unbedingt. Da musst du echt vorsichtig sein. Heinz Kraft sagt, die meisten Menschen, die können in der Panik noch nicht mal eine Reizgasflasche so richtig bedienen.
Ja, ja,
die
das denke
vertun
ich mir.
Sich, ja, ja, kriegen das nicht hin. Und wenn die Lage sowieso unübersichtlich ist und jetzt kommt die Polizei, dann stehst du da mit einer Waffe in der Hand und wirst schnell mit dem Amokläufer verwechselt. Ja, und dann wirst du eben erschossen. Also wenn die Sicherheitskräfte anrücken, dann vielleicht eher so Hände hoch, Handflächen zeigen, ich bin's nicht, alles in Ordnung. Ich finde das alles zum Teil wirklich hart, ethisch, moralisch, ja, geht auch total gegen meine Intuition erstmal. Man muss sich halt an diese Gedanken gewöhnen. Das ist dann halt ein praktischer Ratschlag,
ja,
muss man drauf haben.
Ich bin ehrlich, ich finde diese praktischen Ratschläge jetzt auch erstmal irritierend, vor allen Dingen so diese Situation, die ich mir vorstelle. Also ich habe mich jetzt mit mehreren anderen Leuten gerettet in einen Raum und ich sehe aber, da draußen stehen noch drei Leute, die ich kenne und die mir am Herzen liegen. Und dann soll ich die nicht reinlassen?
Ja, dafür sind so Trainings ganz gut, damit du das vorher dir überlegst.
Ich meine, letzten Endes machen wir uns nichts vor. Wie wir in so einer Situation konkret reagieren würden, kann man ja auch überhaupt nicht einschätzen, solange bis die Situation da ist. Und wir hoffen natürlich alle, dass sie einem erspart bleibt. Amnesty International rät zu Notfallplänen für USA-Reisende. Pascal Fischer hat erzählt, wie man sich mental, zumindest theoretisch, darauf einstellen kann. Auf so einen Amoklauf.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, ihr seid nicht die Einzigen, die gestresst sind, ne? Wegen, weiß ich nicht, Ausbildung, Uni, Job, Beziehungen oder weil euer Hamster Durchfall hat. Die Erde hat auch Stress und zwar so richtig. Heute ist ja der Sonderbericht veröffentlicht worden vom Weltklimarat zur Erderwärmung und zum Klimawandel. Ja, und wenn man mal einen Strich drunter zieht, muss man eben sagen, wir machen unsere eigene Lebensgrundlage einfach kaputt. Das ist weder besonders schlau noch besonders gut. Und deswegen muss sich eigentlich was ändern. Und zwar in allen Bereichen. Also Ernährung, Landwirtschaft, Klimaschutz, um nur ein paar zu nennen. Den Rest fasst euch jetzt Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion zusammen.
Der IPCC sagt, dass die Erderwärmung auf den Landflächen für ganz enorme Schäden sorgt. Die Erde steht ohnehin unter Stress, dadurch, dass sehr viele Menschen ernährt werden müssen. Die Erwärmung kommt noch dazu. Derzeit ist es um ungefähr 1,53 Grad über den Landflächen wärmer. Das ist deutlich mehr als über dem Meer. Und wenn sich das fortsetzt, dann sind viele Nutzungssysteme in Gefahr. Unsere Ernährung gerät in Gefahr. Bei 2 Grad Erwärmung sieht der Weltklimarat eine große Gefahr für die Welternährung. Dürren werden verstärkt auftreten, Hitzewellen treten verstärkt auf, extreme Wetterereignisse wie Starkregen, die dann auch Boden wegschwemmen, treten verstärkt auf. Erosion wird gefördert, wenn der Regen nicht mehr so gleichmäßig fällt wie bisher. Wüsten werden größer. Die Landnutzung, sagt der IPCC auch, trägt selbst zum Klimawandel bei. 23% der CO2-Emissionen kommen aus der Landnutzung, also aus dem Ackerbau, aus der Viehzucht. Rinderhaltung verursacht große Mengen an Methan. Überdüngung sorgt dafür, dass Lachgas, das ist ein noch stärkeres Klimagas, in die Atmosphäre entweicht. Der Weltklimarat bringt aber auch Lösungen. Lösung ist vor allem mehr effizient, bessere Landnutzung, weniger Überdüngung, Kampf gegen Lebensmittelverschwendung. 25-30% der Lebensmittel werden derzeit weggeworfen, weil sie zum Beispiel verderben, weil sie einfach nicht genommen werden aus Überfluss, weil man dann doch was anderes essen möchte, also aus ganz verschiedenen Gründen. Und er fordert ganz konkret, den Fleischverbrauch zu reduzieren. Für ein Kilo Fleisch muss ein Mehrfaches an Futter verwendet werden und da ist es wesentlich effizienter, wenn der Mensch mehr pflanzliche Produkte isst, weil man dann von weniger Input besser satt wird.
Georg Ehring hat euch zusammengefasst, was drinsteht im Sonderbericht des Weltklimarats.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Weltklimarat hat heute einen Sonderbericht veröffentlicht. Ihr habt ja eben schon darüber ein bisschen was erfahren bei uns. Kurz zusammengefasst steht drin, dass wir so viel Fleisch essen, dass so viele Lebensmittel weggeschmissen werden und dass so viele Wälder abgeholzt werden. Das alles ist ein großes Problem fürs Klima. Soweit das Fazit der Forscher. Daraus neue Gesetze und Regeln zu machen, das ist dann eben die Aufgabe der Politikerinnen und Politiker. Unser Korrespondent in Berlin ist Matthias von Lieben. Matthias, was sagt denn die Bundesregierung zu den Ergebnissen der Forscher?
Die Reaktionen sind eigentlich, wie meistens nach solchen Berichten, natürlich einerseits ziemlich erschrocken und andererseits folgen dann gleich einige Appelle und Absichtserklärungen. Am Vormittag hat sich hier in Berlin auch Umweltministerin Svenja Schulze geäußert. Sie war per Videostream bei einer Pressekonferenz zugeschaltet und in ihre zentrale Aussage können wir jetzt mal eben reinhören.
Klimaschutz, das ist eine Existenzfrage für uns Menschen. Denn der Klimawandel gefährdet unsere Ernährung, er gefährdet unsere Lebensgrundlagen. Wir riskieren mit unserer derzeitigen Lebens- und Wirtschaftsweise unsere Zukunft und natürlich auch die Zukunft unserer Kinder.
Ja, und Svenja Schulze hat auch noch gesagt, die Trockenheit, die Hitzewellen, die wir gerade erleben, auch die Waldbrände, das alles sei einfach keine Ausnahme mehr. Die Ökosysteme müssten jetzt viel besser geschützt werden. Und dafür setzt Svenja Schulze unter anderem auch auf eine Reform der europäischen Landwirtschaftspolitik. Das steht bald wieder an. Und sie sagt, es brauche aber generell auch auf nationaler Ebene verbindliche Ziele, zum Beispiel eine CO2-Bepreisung, die ist ja derzeit im Gespräch. Und sie sagt auch, da reicht es eben nicht aus, Fleisch durch eine höhere Mehrwertsteuer mal eben zu verteuern, wie das ja gerade diskutiert wird seit gestern. Und ihr Kabinettskollege Gerd Müller, der hat sich auch geäußert, Entwicklungshilfeminister ist er ja. Er sagt, man muss den Import von Palmöl und Soja als Futtermittel ganz klar einschränken, um eben auch zu unterbinden, dass große Flächen Regenwald abgeholzt werden, um Soja- und Palmölplantagen anzubauen. Das passiert ja gerade in Brasilien in horrendem Maße. Da wurden gestern Zahlen bekannt, dass es in den letzten Monaten deutlich zugenommen hat. Nochmal, und er fordert einfach, viel mehr Geld muss investiert werden, aus Deutschland auch. Und er sagt, 500 Millionen Euro mindestens im nächsten Jahr.
Das waren jetzt die Reaktionen aus dem Umweltministerium und vom Entwicklungsministerium. Was sagt denn Julia Klöckner eigentlich, die Landwirtschaftsministerin? Also laut dem Bericht gibt es ja auch Handlungsbedarf in ihrem Bereich.
Genau. Und sie sagt, naja, wir haben jetzt keine Zeit mehr zu verlieren. Das hat man von ihr auch schon häufiger gehört, aber sie wurde ein bisschen konkreter und sagt, es braucht jetzt dringend Mindestumweltstandards bei der Reform der europäischen Agrarpolitik. Dafür will sie sich bei den nächsten Treffen ganz klar einsetzen. Und sie hatte kürzlich ja schon, das ist auch medial ja recht auffällig begleitet worden, mit verschiedenen Agrarministern eine Aufforstungsinitiative angekündigt, mit auch Bäumen für robuste Mischwälder, um eben die CO2-Speicherkapazitäten besser zu nutzen. Und man muss dazu sagen, das sind alles Ankündigungen, die man von ihr schon häufiger gehört hat. Sie steht ja selber immer wieder in der Kritik. Die Grünen hatten ihr zuletzt eine falsche Prioritätensetzung bei ihrer Amtsführung vorgeworfen, wonach sich Klöckner eben bisher mindestens 25 Mal zu Einzelgesprächen mit Lebensmittelkonzernen und der Agrar- und Fleischwirtschaft getroffen habe, aber nur 5-mal mit Umweltverbänden und der ökologischen Landwirtschaft. Ja, und da hinkt dann doch irgendwie die Anspruchshaltung von ihr, die eigene, doch ziemlich der Realität hinterher.
Jetzt ist dieser Sonderbericht des Weltklimarats ja dazu da, die Politik in Umwelt und auch eben in Klimafragen zu beraten. Meinst du, da passiert jetzt etwas Grundlegendes oder sagen im Endeffekt alle, ja, wussten wir sowieso alle schon?
Also ich glaube, auf nationaler Ebene wird das jetzt nicht alles rasend schnell gehen auf einmal mit der Umsetzung von neuen notwendigen Klimaschutzmaßnahmen. Das zeigt ja allein der Zeitplan. Alle verweisen derzeit auf den 20. September. Das ist ja der Tag, an dem das Klimakabinett ein Klimaschutzgesetz verabschieden will, das erste überhaupt in Deutschland. Mit integriert sein soll darin ja auch die seit Wochen kontrovers diskutierte CO2-Bepreisung, wo drin dann auch die Sektoren Verkehr, Wärme und Gebäude integriert sein soll, auch die Landwirtschaft. Und ich glaube, der Druck wird auch nicht kleiner werden, nicht zuletzt durch Fridays for Future, die immer weiter protestieren. Ich glaube, man kann sagen, dass die EU jetzt auch unbedingt handeln muss und die Agrarpolitik, die Agrarförderung mit ihren Subventionen durchaus steuern kann. Und dann könnte es was werden. Ich glaube, auf nationaler Ebene kann man einiges in Gang bringen, aber das große Ganze muss dann die EU ganz generell anpacken.
Appelle und Absichtserklärungen von der Bundesregierung als Reaktion auf den Sonderbericht des Klimarates. Matthias von Lieben hat es euch zusammengefasst. Wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In den USA ist die Trauer immer noch groß nach den Anschlägen von Dayton und El Paso. Donald Trump ist ja gestern in beiden Städten gewesen und er hat das getan, was ein Präsident eben tun sollte, nach so einem Vorfall, zuhören und trösten. Nur viele wollten gar nicht getröstet werden von Trump, der diesen Termin auch dafür genutzt hat, mal wieder die Medien anzugreifen und eben auch seine politischen Gegner lächerlich zu machen. Viele Bürger und die meisten Beobachter sind sich einig, Trost spenden, das geht anders als das, was Donald Trump da gemacht hat. Wie es besser funktionieren kann, unser Reporter Stefan Beuting mit den wichtigsten Tipps.
Wer von euch ist der bessere Tröster?
Du.
Hoffen wir es mal. Ich denke.
Wie macht er das?
Nimm mich in den Arm.
Genau. Spreche liebe Worte zu.
Trösten ist meist eine intime Angelegenheit. Ein paar von euch haben aber heute trotzdem mit mir drüber geredet.
Also bei mir im Alltag kommt Trösten auf jeden Fall vor, weil ich Krankenschwester bin und auch im Bereich arbeite, wo eben krebskranke Menschen betreut werden müssen. Und da ist es für einen selber natürlich manchmal schwierig, weil man vielleicht in einer stressigen Situation ist oder selber total gut drauf ist, dann die richtigen Worte zu finden.
Trösten, das läuft meist intuitiv. Und anders als im Fall Trump kommen auch selten Klagen nach dem Motto, das war jetzt aber nicht gut getröstet. Trotzdem dachten wir uns, wäre es doch mal spannend zu hören, wie das richtig geht.
Trösten heißt einfach für jemanden da sein, bei jemandem zu sein.
Andrea Kalweit-Benzel arbeitet als Ausbilderin für Diakone, unterrichtet unter anderem in Seelsorge und Trauerbegleitung.
Das Erste ist überhaupt begreifen, dass etwas Schlimmes eingetreten ist. So helfen, wenn jemand gestorben ist, zum Beispiel zu begreifen, der ist jetzt wirklich tot. Und dazu gehört eben nicht irgendwas Beschwichtigendes zu sagen, so auch eingeschlafen oder so. Da begreift man das nicht. Man begreift es letztendlich, indem man das Schlimme auch beim Namen nennt.
Der Tipp? Erstmal da sein, zuhören, das Problem beim Namen nennen. Gar nicht viel Eigenes dazugeben, sondern besser den anderen spiegeln.
Da zu sein ist wichtig, dass man einen Menschen ermuntert, darüber zu reden, was ihm der Verlust bedeutet, was ihm der, wenn es jetzt um Sterben geht, was ihm der Verstorbene bedeutet hat. Das ist nicht meins, was ich erlebe, sondern was du erlebst. Und dem versuche ich nachzuspüren und nachzudenken.
Schwierig dabei, das Gefühl für die richtige Mischung aus Nähe und Distanz. Nehme ich jemanden in den Arm? Wo frage ich weiter nach? Viele sagen, man müsse da einen professionellen Abstand einhalten. Andrea Kalweit-Benzel hat die Erfahrung gemacht, dass das beim Trösten manchmal einfach nicht geht.
Dass man auch, dass einem selber die Tränen kommen oder so. Und dann ist es wieder wichtig zu sagen, das auch anzusprechen. Das tut mir jetzt so leid für dich und da muss ich selbst mitweinen. Und das ist jetzt so. Das ist hilfreicher, als wenn man sich dann bemüht zu sagen, jetzt muss ich jetzt professionell sein und so. Nein, manchmal ist es so, manchmal darf es auch so sein.
Und auch in ihrer Praxis als Seelsorgerin gab es schon mal so einen Fall.
Das Setting war ganz grob, mehrere Kinder, erst starb der Vater, dann wurde die Mutter schwer krank, dann gab es noch ein paar Dinge, die rundherum schwierig waren. Ja. Das war zu viel. Da bin ich dann nach einem Gespräch einfach in unsere Kirche gegangen und habe einfach ganz laut zu Gott geschrien, ich verstehe dich jetzt nicht. Also richtig laut durch die Kirche das geschrien, das brauchte ich in dem Moment. Und es hat mir geholfen, ja.
Damit einer den anderen trösten kann, muss der sich natürlich erstmal eingestehen, dass er das braucht. Fällt vielen Menschen nicht leicht. Männer tun sich da häufig noch mal schwerer, geht mir übrigens auch so. Aber auch dafür hat die Seelsorgetrainerin einen guten Tipp.
Wir leben auch in einem kulturellen Rahmen, in dem man die Sachen lieber alleine mit sich ausmacht, indem man keinen anderen belasten will. Und wenn jemand sagt, brauche ich im Moment nicht, will ich jetzt im Moment nicht, dann ist das auch in Ordnung. Dann aber nach ein paar Tagen nochmal sagen, weißt du was, ich habe gerade an dich gedacht. Und da dachte ich, ich melde mich einfach mal. So, und dann kann vielleicht die Situation sein, dass jemand doch anfängt zu reden. So, man sagt in der Trauerbegleitung, einmal ist kein Mal. Es ist wichtig, auch immer wieder die Hand zu reichen, aber sich nicht aufzudrängen.
Die Charaktereigenschaften, die beim Trösten nützlich sind, das sind jetzt nicht unbedingt die, die man schon mal bei Trump gesehen hätte. Sie könnten ihm aber nützen, im Leben allgemein und bestimmt auch für eine zweite Präsidentschaft.
Was man sich ja auch dann als Tröstender bewusst machen muss, was ja wahrscheinlich bei Trump dann auch passiert ist, dass man eben dem anderen Menschen eine Situation schenkt, beziehungsweise dass eine Situation entsteht, an die man sich lange erinnern wird. Und erinnert man sich aber, wenn sie gut gelingt, dann auch. Und dann hat man wirklich einem Menschen weitergeholfen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein Job, der schwer gefragt ist und ja, richtig gut bezahlt. Ich hätte da einen Tipp für euch. Werdet Berater, am besten in der Politik. Ist nicht nur gut bezahlt, sondern auch ein wichtiger Job, denn Experten müssen zum Beispiel komplexe wissenschaftliche Probleme so runterbrechen, dass am Ende im entsprechenden Ministerium klar ist, was das Wichtigste an diesem Thema ist. Die externen Berater werden bezahlt von unseren Steuergeldern und um besser nachvollziehen zu können, welches Ministerium wie viel für diese Berater ausgegeben hat, gab es eine kleine Anfrage von der Linksfraktion. Die Ergebnisse sind bekannt und wir sprechen drüber mit Klaus Remme, unser Korrespondent in Berlin. Klaus, heute sind die Zahlen ja bekannt geworden. Welche Ministerien gönnen sich denn die meisten Berater?
Es sind vor allem, und das hat die Opposition heute auch herausgestrichen, unionsgeführte Ministerien. Es ist sicher so, und das ist unbestritten, dass das Verteidigungsministerium einsam an der Spitze liegt mit diesen 155 Millionen Euro, die alleine in den ersten 6 Monaten angefallen sind. Etwas länger schon wissen wir, dass auf Platz 2 das Innenministerium liegt mit 78 Millionen und auf dem 3. Platz liegt das Verkehrsministerium. Das klingt jetzt zunächst einmal wirklich nach einem krassen Übergewicht, aber man muss es vielleicht auch ins Verhältnis setzen zur Größe des Ressorts. Mir ist das aufgefallen, insbesondere als ich diese 78 Millionen im Hause Seehofer mal herangezogen habe. Setzt man das in Bezug zum Gesamthaushalt des jeweiligen Ressorts, dann ist der Anteil für Beraterkosten beim Innenministerium sogar höher als im Verteidigungsministerium.
Ein interessanter Aspekt, den du uns da mitteilst. Aber lass uns vielleicht noch mal genauer gucken. Also wenn wir jetzt mal beispielsweise das Verteidigungsministerium nehmen oder eben wie gerade von dir erwähnt, Innenministerium. Ich meine, die haben doch sowieso schon so viele Beamte unter sich, die ihnen zuarbeiten. Referenten, Staatssekretäre, andere Menschen. Wozu braucht man überhaupt so viele und so teure Berater, externe?
Ja, sollte man meinen, aber gerade im Fall Verteidigung, wenn wir uns mal darauf konzentrieren, denn daraus, das macht ja Schlagzeilen, ist es eben so, dass von diesen 155 Millionen alleine 109 Millionen für eine einzige Firma, eine einzige GmbH, eine Betreibergesellschaft, bundeseigen, dem Geschäftsbereich des Ministeriums zugeordnet, angefallen sind. BWI GmbH heißt das Unternehmen und es widmet sich IT-Dienstleistungen. Und das ist ein Fall, wo man sagen muss, nein, da war die Kompetenz im Hause eben nicht vorhanden, als man vor 3-4 Jahren daran gegangen ist, einmal die Wichtigkeit dieses Themas Cybersicherheit, IT-Dienstleistungen, Neustrukturierung anzugehen und damit praktisch eine ganz neue Teilstreitkraft aufzubauen. So entstand ja dieser ganze wichtige Sektor externe Beratung unter Ursula von der Leyen. Inzwischen, wie wir ja wissen, seit Monaten Gegenstand eines Untersuchungsausschusses, weil es einfach Fehlentwicklungen gegeben hat, Vergaberechtsverstöße oder aber persönliche Verbindungen, Stichwort Vetternwirtschaft und, das wurde heute auch noch einmal herausgestrichen, eine gewisse Abhängigkeit von Beraterverträgen, wo der eine Berater schon mal dafür gesorgt hat, dass die nächsten Aufträge gesichert waren.
Wie sind denn jetzt eigentlich die Reaktionen darauf? So nach dem Motto, oh, das war vielleicht doch ein bisschen viel, oder geht das unterm Strich klar für alle?
Na, also bei der SPD, dem Koalitionspartner, habe ich teilweise Verständnis herausgehört, als ich den verteidigungspolitischen Sprecher Fritz Felgentreu heute kurz am Telefon hatte und ihn gefragt habe, diese Konzentration auf das Digitale, ist das gerechtfertigt? Und da hat er gesagt, ja, am Anfang schon, da fehlte die Kompetenz. Aber man muss natürlich jetzt massiv eigenes Personal, eigene Kompetenz gewinnen. Stimmt, sagt das Ministerium. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir gehen vielfältige neue Wege, wie es im Zitat heute hieß, sind aber noch nicht da, wo wir hinwollen. Und wir können angesichts der Herausforderungen noch nicht abwarten. Ganz anders sieht es die Opposition. Die Anfrage kam ja aus den Reihen der Linkspartei. Und deshalb hat sich Fraktionschef Dietmar Bartsch heute auch dazu geäußert.
Es ist schon ein absolutes Missverhältnis, wenn das Verteidigungsministerium allein 155 Millionen ausgibt und alle anderen Ministerien zusammen 178 Millionen. Da ist offensichtlich etwas schief und deswegen muss hier gehandelt werden. Es darf nicht so weitergehen, wie es im ersten Halbjahr diesen Jahres offensichtlich unter der Hoheit von Frau von der Leyen gelaufen ist.
Das ist also eine klare Ansage an Annegret Kramp-Karrenbauer, die neue Verteidigungsministerin. Bartsch sagte, das ist nicht nur eine Forderung, das kann auch eine Chance sein für Kramp-Karrenbauer, hier wirklich eine Fehlentwicklung zu dämmen und einen neuen Kurs zu steuern.
Also was meint Bartsch damit, wenn er sagt, es muss gehandelt werden? Das heißt, es muss weniger externe Berater geben?
Absolut. Er will, dass alle Verträge gestoppt werden, dass alle Verträge überprüft werden, möglicherweise, wenn denn juristisch erforderlich und nötig und möglich gekündigt werden. In jedem Fall, und da stimmen die Grünen überein, muss hier eine Eindämmung der externen Kosten im Verteidigungsministerium stattfinden. Das ist aus dem Ruder gelaufen. Das ist ja auch Gegenstand des Untersuchungsausschusses.
Das Verteidigungsministerium hat mehr als 150 Millionen Euro für Berater ausgegeben. Hintergründe dazu von Klaus Remme aus Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es kann sein, dass ihr nie wieder aufs Klo geht, wenn es draußen donnert und blitzt und ihr diese Geschichte kennt. Ja, Florida, USA. Ein Blitz schlägt ein in eine Klärgrube. Neben der Klärgrube steht ein Haus und in dem fliegt auf einmal die Toilette in die Luft. So richtig Bäm, ja. Offenbar hat es da eine Kettenreaktion gegeben, weil der Blitz das Methangas aus der Klärgrube entzündet hat. Das ist dann durch die Rohre gewandert und hat die Toilette einfach komplett zerlegt. Zum Glück ist niemand verletzt, ja, das kann man auch sagen an dieser Stelle. Uns interessiert jetzt, kann es sein, dass es sowas wirklich gibt? Und es hat uns so sehr interessiert, dass wir einen echten Fachmann dafür gefragt haben, Thomas Raphael, der ist Experte für Blitzschutz und Blitzforschung beim Elektrotechnikerverband VDE. Und der kann uns weiterhelfen. Herr Raphael, also kann das sein, dass ein Blitz, der in eine Klärgrube einschlägt, so eine Kettenreaktion auslöst?
Ja, Frau Belschert, als ich zum ersten Mal diese Geschichte hörte gerade, habe ich mich auch gewundert und gefragt, ja, ist das plausibel? Aber bei etwas Nachdenken muss man sagen, Methangas breitet sich ja aus in den Leitungen, in den Rohren. Und eine Toilette hat ja Richtung Abwasser nur diesen Geruchsverschluss direkt im Siphon als Wasser, sodass das Gas nicht austritt. Das heißt, bis dahin kann sich tatsächlich dieses brennbare Gas ausdehnen. Und wenn es dann zu einer Entzündung kommt, findet die tatsächlich bis in der Toilette statt. Und dann kann es zu diesen Folgen kommen, wie Sie die beschrieben haben. Gleichwohl glaube ich, dass wir hier in Deutschland unbehelligt auf Toilette gehen können, weil man braucht ja eine Konzentration, eine brennbare Konzentration. Und das ist, glaube ich, hier so direkt in den meisten, allermeisten Fällen nicht gegeben.
Okay, aber um das nochmal richtig zu verstehen. Also es gibt dann tatsächlich im Endeffekt durch diese Rohre eine Verbindung ja von Kläranlage und Methangas bis zu der Toilette. In dem Fall war das ja eben ein Haus, das wohl sehr nah an dieser Klärgrube gestanden hat. Und dann wird es gefährlich eventuell.
Genau. Es gab vor einigen Jahren hier mal so einen ähnlichen Fall in Deutschland sogar bei einer Kläranlage. Auch da kam es zu einer kleinen Explosion, weil sich Gas durch eine Rohrleitung bis zu einem Schaltschrank, elektrischen Schaltschrank durchgearbeitet hatte. Und als es dann einen Funken gab, hat der dann wiederum über die gesamte Rohrleitung bis zum Klärbecken gewirkt.
Herr Raphael, wie wahrscheinlich ist das denn, dass sowas passiert?
Damit es zu einem Brand oder zu einer Explosion kommt, braucht es immer drei Voraussetzungen. Zum einen muss es Material geben, was sich entzünden lässt. Es muss Sauerstoff geben, damit es eben zu dieser Entzündung kommt. Und es muss eine Zündquelle geben. In diesem Falle wäre es der Blitz. Diese drei Dinge müssen zusammenkommen. Und das ist eben häufig recht unwahrscheinlich. Gleichwohl gibt es ja in der Technik diesen Begriff der explosionsgefährdeten Anlage bzw. der explosionsgefährdeten Bereiche, wo man eben sagt, hier kann so ein explosionsfähiges Gemisch auftreten und dann werden in der Regel doch deutlich schärfere Sicherheitsmaßnahmen herangezogen. Das heißt, dann macht man einen wesentlich aufwendigeren Blitzschutz beispielsweise bei solchen Anlagen, Chemieanlagen, Kläranlagen auch, wenn es solche explosionsgefährdeten Bereiche gibt.
Ich merke mir trotzdem, am besten nie aufs Klo gehen, wenn es blitzt und man neben einer Kläranlage wohnt, oder?
Es muss ja dieses Gemisch bei mir vor Ort vorhanden sein. Und beim Blitzstrom ist es so, der verteilt sich über alle möglichen metallenen Leitungen und Rohre und teilt sich dadurch auf. Also es wird immer schwächer. Und denselben Effekt hat man natürlich auch bei so einem entzündlichen Gemisch. In dem Moment, wo sich das ausbreitet in verschiedenen Rohrleitungen, Wegen, dann verdünnt es sich ja auch, es wird immer weniger. Und daher glaube ich, dass es nicht zu so einer Gefahr im Allgemeinen kommt.
Welche Fälle kennen Sie denn noch, wo der Blitz eingeschlagen hat und dann ist was passiert, wo man eigentlich denkt, das kann doch gar nicht sein?
Vor einiger Zeit habe ich von einem Blitzunfall gehört in Österreich. Der hat mich wirklich auch verwundert. Und zwar kam es dort zu einem Einschlag in einen Baum, der neben einem Wohngebäude stand. Also der Baum war ein bisschen höher. Nur hat dann der Blitz ist übergesprungen auf die Wäscheleine, die eben vom Gebäude weg Richtung Garten ging. Ist dann über diese Wäscheleine bis direkt in das Gebäude rein, hat also dort einen kleinen Schaden gemacht, ein bisschen Mauerputz ist abgefallen. Und komischerweise ist er dann auf genau der entgegengesetzten Seite des Gebäudes nach etwa 10 Metern wieder raus, weil da auch wieder irgendeine metallische Leine war und ist dann in den Boden reingegangen. Ich hätte jetzt erwartet, dass sich der Blitzstrom im Gebäude selbst austummelt und da beispielsweise auf die Metallrohre, auf die Stromleitungen überspringt und da also einen großen Schaden macht. Aber anscheinend lagen diese Leitungen ein bisschen weiter weg und diese Geradeausverbindung war irgendwie attraktiver. Also das war schon ein origineller Schaden, das zu sehen.
Es gibt ja auch wirklich verrückte Geschichten, oder? Also auch diese hier und die stimmt tatsächlich. Also es ist möglich, dass ein Blitz in eine Klärgrube einschlägt und im Haus nebenan wird die Toilette zerfetzt. Ich muss wirklich, glaube ich, heute den Rest des Abends muss ich über diese Geschichte nachdenken. Ich gehe trotzdem auf Toilette weiter.
Ja, vielleicht ist es auch das Haus nebenan, hoffentlich der Nachbar.
Ja, ich hoffe, niemandem passiert das, während er gerade auf der Toilette sitzt. Ihr Lieben, war schön mit euch. Wenn ihr mögt, hören wir uns gerne morgen wieder zum neuen Update, 18 Uhr. Pascal Fischer und ich wünschen einen schönen Abend. Sonja Meschke hat mein Name. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.